spät auch noch zu anfangen. Ja, Herr, ich danke dir für die Zurüstung, die ich erfahren durfte in dieser Woche. Herr, so lege jetzt alles auf meine Zunge, was ich sagen soll, was du möchtest, was die Gemeinde hören soll. Ich bitte dich, dass einem jeden gegeben wird, ja, das richtige Verständnis, die richtigen Ohren, das richtige Herz, die richtige Einstellung, so wie du es möchtest. Hab Dank für die Zeit, die ich hatte zur Vorbereitung. Hab Dank für das Tägliche, was du uns allen gibst. Amen.
Amen.
Wir alle sind uns wahrscheinlich einig, dass keiner von uns vollkommen ist. Kein Mensch auf dieser Erde ist vollkommen. Niemand entspricht dem Idealbild, was Gott eigentlich von uns möchte. Jeder hat so seine Baustellen. Und wir befinden uns in guter Gesellschaft mit denjenigen, die dem Herrn, nämlich Jesus Christus, am nächsten waren. Sie waren ganz nahe bei ihm. Und trotzdem werden wir heute hören, wie unvollkommen sie sind. Wie weit weg von dem, was Jesus möchte, sie sind. Es ist eigentlich schade, dass wir auf die Apostel schauen und dann darin uns erkennen. Wir sehen die Apostel oder die Jünger Jesu immer so als Vorbild. Und trotzdem, was wir heute hören, da sehen wir, sie sind eigentlich Versager. Aus sich selbst heraus konnten sie nichts tun, was der Herr wollte, sondern sie mussten immer schauen, dass sie sehen, wie Jesus ihnen vorangeht. Wie Jesus ihnen Beispiele gibt, wie es in Wirklichkeit sein soll. Und sie mussten auch immer wieder feststellen, wie groß ihr Versagen wird, sein wird in der Zukunft. Erst, wenn man den Blick zu Jesus Christus wendet, kriegt man Gottes Sichtweise. Ansonsten bleibt es unsere Sichtweise. Und die ist nicht vollkommen und die ist nicht gut. Auch später, als sie vom Heiligen Geist erfüllt waren, machten sie immer noch Fehler. Ja, das stimmt. Aber Gott hat durch den Heiligen Geist ihr Herz so sehr verändert, dass sie zumindest das Bedürfnis hatten, all das zu tun, was Jesus Christus ihnen vorgelebt hat, was er ihnen gesagt hat zu Lebzeiten, was er getan hat. Noch immer waren sie unvollkommen. Aber der Herr, Jesus Christus, unser Herr, der hat sie vollkommen gemacht, indem er all das wegtut, was an Sünde noch an ihnen war, so wie es auch bei uns ist. Die Schrift berichtet uns heute in drei Evangelien über eine Unterhaltung der Jünger untereinander. Wer ist denn der Größte im Reich Gottes? Im Reich der Himmel? Und darüber hinaus unterhalten sie sich dann weiter, und das geht in die gleiche Richtung, erzeugte das Tun eines Jüngers Jesu, der eben aber persönlich nicht nachfolgte, erzeugt ihren Unmut, ihren Neid und ihre Eifersucht. Denn schließlich war es doch ihre persönliche, ihre privilegierte Stellung als Nachfolger Jesu. Was erdreistete sich ein Mensch, der außerhalb dieses kleinen Kreises etwas tat? Was erdreistete er sich, das zu tun? Sie waren doch die richtigen Nachfolger Jesu. Daher mussten sie diesen Mann maßregeln nach ihrem Dafürhalten, nach ihrer eigenen Ansicht. Und wir werden erfahren, wie hart, wie sehr hart Jesus mit ihnen ins Gericht geht. Es sind mit die härtesten Worte, die sie zu hören bekommen. Und sie haben Wert. Ich lese aus Lukas aus dem Kapitel 9, die Verse 46 bis 50. Und da steht in der Schlachterübersetzung: Es schlich sich aber der Gedanke bei ihnen ein, wer wohl der Größte unter ihnen sei. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich, und er sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Geringste ist unter euch allen, der wird groß sein. Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahen jemand, der in deinem Namen die Dämonen austrieb, und wir werden es ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm: Wird ihm nicht, denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Die Diskussion über den Größten im Himmelreich, im Reich der Himmel, entspringt zunächst einmal der Wahrnehmung der Jünger, dass Jesus Christus ein irdisches Reich aufstellt. Dass er noch zu Lebzeiten, wo er lebt, Israel neu herstellt. Dieser Meinung waren sie verfallen. Noch zu Lebzeiten sollte Israel wieder groß werden, nach ihrem Dafürhalten. Aber das war nicht Gottes Plan. Und in diesem neu gestalteten, neu erbauten Reich, das sollten sie natürlich als Privilegierte, da sollten sie eine große Rolle spielen. Das war ihr Wunsch. Das war menschliches Ansinnen. Wir sind doch die Nachfolger Jesu Christi. Wir sind ganz nah bei ihm. Also gebührt uns auch die Ehre, später in einem sogenannten neuen Reich eine hohe Stellung zu haben. Dieser Meinung waren sie verfallen. Und neben dieser falschen menschlichen Annahme haben die zuvor stattgefundenen Dinge, Vorkommnisse, wahrscheinlich zu ihrer Unterhaltung und zu ihrer vielleicht sogar Auseinandersetzung geführt. Wir wissen nicht, wer im Einzelnen da gesprochen hat. Also wer da diskutiert hat, wer der Größte im Reich Gottes ist. Wir haben keine Namen dazu. Es waren auf jeden Fall Jünger Jesu. Es waren vielleicht sogar die Apostel. Vielleicht war ausschlaggebend die Auswahl der Jünger, die Jesus mit auf den Berg genommen hat. Das waren nur drei, die anderen sind unten geblieben. Das erzeugt Neid, Missgunst. Oder lag es vielleicht am Lob, was Petrus empfangen hat, als er sagte, wer der Herr ist? Vielleicht kam da der Neid auf, dass er diese Worte, die ja eigentlich von seinem Vater ihm ins Herz gelegt worden ist, auf die Zunge gelegt worden ist, dass er die so gesagt hat, dass Jesus ihn sogar dafür lobt. War das der Grund für den Streit, für die Auseinandersetzung? Es könnte auch so gewesen sein, dass die Aussage von Jesus, ich gebe dir den Schlüssel für den Himmel, dass das ihren Zorn und ihren Neid erzeugte. Matthäus 16, 19b. Dir will ich die Schlüssel des Himmels geben. Das erzeugt in anderen Missgunst und Neid. Warum ausgerechnet Petrus? Vielleicht war es sogar die Diskussion unter den Dreien, die mit auf den Berg genommen worden sind. Vielleicht haben die diskutiert, wer von uns Dreien ist denn der Größte im Reich der Himmel? Petrus, Johannes und Jakobus. Wir wissen es nicht. Mag sein. Oder war es vielleicht das Zweiergespräch, was Jesus mit Petrus geführt hat, als es um die Tempelsteuer ging und er gesagt hat, der Fisch, den du jetzt fängst, der hat eine Münze im Mund. Geh hin und zahl für dich und für mich. Vielleicht hat auch das Zorn erzeugt, Auseinandersetzung. Wir lesen, dass die Diskussion in Richtung Kapernaum sich den ganzen Weg über wahrscheinlich ausgedehnt hat. Bis nach Kapernaum, bis zu dem Ort, wo Jesus sein wollte, hatten sie wahrscheinlich diskutiert. Wir lesen, dass der Streit, die Diskussion, die Auseinandersetzung bis nach Kapernaum hineingetragen wurde. Da Jesus sie dort in Kapernaum offen fragt, wer ist der Größte, meint ihr, im Reich der Himmel? Die Schrift macht uns auf jeden Fall eines deutlich, nämlich, dass der Widersacher Gottes zu keinem Zeitpunkt ruht. Vielmehr ist er allgegenwärtig, nutzt die kleinste Schwäche unseres Herzens, wie auch hier der Jünger, um sein übles Werk in Gang zu setzen. Denn es ist übles Werk, neidisch zu sein auf andere. Es ist übles Werk, dem anderen was zu missgönnen. Es ist übles Werk, stolz zu sein. Ich mache mehr als der andere. Das ist Satans Werk. Und dabei scheint Satan vor den stärksten Menschen, die wir kennen, nicht zurückzuschrecken. Er greift alle an, er greift auch hier die Apostel, die Jünger an. Er greift auch Menschen an, die absolut fern der Sünde sind, die noch keine Sünde getan haben. Die greift er schon an, ganz am Anfang der Bibel. Im Garten Eden. Bisher lag keine Sünde auf Eva und keine Sünde auf Adam. Und trotzdem greift er diese beiden Menschen an und verführt sie, weil er die listige Schlange ist, die das Wort Gottes verdreht, umstellt, damit Menschen von Gott weggeführt werden. Sollte Gott wirklich gesagt haben, von keinem Baum im Garten dürft ihr essen? 1. Mose 3,1. Das hatte Gott so gar nicht gesagt. Ihr dürft von allen Bäumen essen, nur von einem nicht. Merkt ihr, wie der Teufel listig ist? Hinterlistig. Auch uns gegenüber. Und nichts anderes passiert hier bei den Jüngern. Er weiß, wo er sie angreift. Ihr Stolz, ihr Ansehen, das greift er an. Das ist ihre Schwachstelle. Und wir alle sind in der gleichen Gefahr. Wenn wir den Blick von Jesus weglenken, abwenden und uns vergleichend mit anderen Menschen sehen, ja vielleicht sogar unseren Glaubensgeschwistern, dann gehen wir in die Irre. Dann kriegen wir ein falsches Bild. Dann sehen wir nicht mehr Jesus Christus an erster Stelle, sondern dann sehen wir uns. Unseren Stolz. Was mache ich alles in der Gemeinde? Ich kann mich davon nicht ausnehmen. Ich bin so. Warum machen das andere nicht? Ich schimpfe oftmals. Aber ich muss Buße tun, weil diese Sichtweise von mir ist auch falsch. Ich bin eigentlich der gleiche Sünder wie hier die Apostel. Den Blick von Jesus wegzunehmen, ist eine üble Sache, die uns nicht geschehen soll. Denn immer da, wo wir von Jesus wegschauen, zieht ein anderer ein. In unsere Gedanken, in unser Herz. Das folgen die Worte und es folgen auch die Taten. Wem geben wir Raum? Uns selbst oder Jesus Christus? Wem geben wir Raum? Dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, den wir ja verheißen bekommen haben als Gläubige? Oder schieben wir ihn beiseite? Denn da, wo wir ihn beiseite schieben, da zieht ein anderer Geist ein, nämlich unser ursprünglicher Geist, der Geist des Adams. Und er besetzt unsere Räume, die Räume unseres Herzens. Jesus sieht bereits unterwegs, dass durch Neid Eifersucht und Stolz angegriffene Herz seiner Jünger. Da nun Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, er sieht, wie sie sind, schon unterwegs, bis nach Kapernaum hinein. Der Evangelist Markus berichtet ausführlicher diese Dinge, indem er schreibt, dass sie bereits in Kapernaum waren, als Jesus sie fragt, was habt ihr denn unterwegs miteinander verhandelt? Stellt euch das mal vor, die verhandeln etwas, was ihnen gar nicht gebührt. Sie verhandeln ihre Stellung im Himmel. Was habt ihr unterwegs verhandelt? Fragt er sie. Und Matthäus schreibt uns dazu, in jener Stunde, also unmittelbar nach dieser Sache mit der Tempelsteuer, schreibt Matthäus, in jener Stunde, also unmittelbar in Kapernaum. Matthäus 18, 1. Jesus, der ihr geteiltes Herz, es ist ein geteiltes Herz, sieht, fragt, was habt ihr besprochen unterwegs? Was habt ihr euch unterhalten? Und Betroffenheit ist ihre erste Reaktion. Immer wenn Jesus dich am Herzen anrührt, musst du Betroffenheit für dein falsches Handeln sehen. Betroffenheit drückt sich aus, indem sie gar nichts sagen. Denn hier steht in Markus 9, 34, sie aber schwiegen. Das ist ein Zeichen der Betroffenheit. Lieber mal nichts sagen. Und trotzdem muss einer mutig geworden sein. Denn er sagt, laut Matthäus 18, 1, wer ist der Größte im Himmel, im Reich der Himmel? Das fragt er, der hat Mut. Er widerspricht das Schweigen und stellt Jesus persönlich die Frage, wer ist der Größte im Reich der Himmel? Matthäus 18, 1. Ein mutiger Mann, angesichts dessen, was er anschließend erfahren muss, wer der Größte im Reich der Himmel ist. Jesus sieht ihr Problem, nämlich, dass sie als Auserwählte und als Nachfolger ableiten, besonders bedacht zu werden und eine höhere Stellung zu haben als andere Menschen. Dieses Problem sieht er in ihnen. Wir müssen bekennen, dass, wie damals die Jünger, auch wir unsere Werke nicht vor Gott bringen können. Unsere Werke machen uns nicht besser vor Gott. Sie stellen uns nicht in eine bessere Position. Alles das, was wir tun. Sie taugen bei Gott nichts, wenn sie nicht aus der richtigen Gesinnung getan werden. Welche Gesinnung hatten hier die Jünger? Ihre Gesinnung war Stolz, Neid, einen Vorteil erhaschen, besser sein als der andere, besser angesehen zu sein als der andere. Das war ihre Gesinnung. Wir verbessern durch unsere Werke, durch unsere Taten, wenn sie nicht im Einklang mit Gott stehen und nicht die richtige Gesinnung haben, nämlich für Jesus Christus zu arbeiten, verbessern wir unsere Stellung vor Jesus Christus und vor Gott überhaupt nicht. Ich muss sagen, dass viele Dinge, die ich tue hier in der Gemeinde, die Läuterung im Feuer nicht bestehen werden. Sie sind Holz, Stroh und Papier. Vor Gott zählen sie nichts. Ich mache sie, aber ich darf mir nichts darauf einbilden. Sie verbrennen im Feuer, Schall und Rauch. Nur was wertvoll ist, nämlich Edelmetalle, Gold, das übersteht das Feuer. Das bleibt auch. Das vergeht nicht. Diese Dinge sind es, die vor Gott zählen. Und Jesus, er ruft die Apostel zu sich. Und er stellt ein Kind in ihre Mitte. In Markus 9, 36 steht, dass er dieses Kind angenommen hat, herzte. Er hat es auf den Arm genommen. Und er stellt es neben sich, so als wolle er es zum Zeichen tun. Er wollte den Aposteln, die da saßen, wollte er wahrscheinlich zeigen, seht mal her, wo steht das Kind und wo steht ihr? Wer ist näher an mir, ihr oder dieses Kind, was neben mir steht? Dabei ist dieses Kind nur eine symbolische Figur. Das müssen wir wissen. Es geht zwar auch in dem Text um Kinder, aber es geht vor allen Dingen symbolisch um Gläubige. Leute, die Menschen, die zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus. Und dann drängt sich die Frage auf, wen sehen diese Gläubigen? Wen sieht dieses Kind? Auf wen ist dieses Kind oder auf wen ist der Gläubige fixiert? Ein Kind braucht Nahrung, Kleidung, Wohnung. Aber das reicht nicht. Geborgenheit, Liebe, Unterweisung, liebevolle Eltern und besonders einen liebevollen Vater. Denn er trägt ja die Verantwortung für die ganze Familie. Er ist das Haupt der Familie. Er hat die größte Verantwortung. Durch das, was der Vater der Familie tut, erwächst Vertrauen, auch bei Kindern. Wenn der Vater gut ist, und das bedeutet nicht, dass er dem Kind alles zukommen lassen muss, dass das Kind jeden Wunsch erfüllt, das ist damit nicht gemeint. Sondern wie geht er liebevoll, in bibelgerechter Weise mit diesem Kind um? Das ist das Wichtige, das ist die wichtigste Frage. Und wenn das so ist, dann drückt sich dann das Verhältnis des Kindes zum Vater aus, wie das des Vaters zum Kind. Und wir müssen uns klar sein, jeder, der Vater ist, entspricht nicht vollkommen diesem Bild. Kein Vater auf Erden entspricht dem Idealbild eines Vaters, so wie Gott es möchte. Alle Väter auf Erden machen Fehler. Wir aber haben einen anderen Vater, der uns all das angedeihen lässt, der ist im Himmel. Was ist das für ein Vater, den wir haben, der im Himmel ist, den noch keiner von uns gesehen hat? Wir können es nur in der Bibel lesen, was das für ein Vater ist. Stellt euch vor, der hat auf alles verzichtet, was ihm wichtig war. Der hat denjenigen, der ihm am liebsten war, für 33 Jahre Mensch werden lassen. 33 Jahre keine persönliche Gemeinschaft mit dem Sohn. Das wollte er so. Warum? Weil er uns so liebt. So groß ist die Liebe des Vaters. Johannes 3,16. Gottes Liebe als Vater. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So groß ist die Liebe des Vaters. 33 Jahre Verzicht, persönliche Gemeinschaft. Natürlich war Jesus mit seinem Vater verbunden im Gebet. Aber trotzdem hat ihn das was gekostet. Er war nicht mehr beim Vater. Er war auf Erden. Und der Vater musste auf ihn verzichten. Er war nicht mehr im Himmel bei ihm. 33 Jahre allein sein. Ist uns das klar? Wenn wir das mal auf unsere Verwandtschaft übertragen, du hast einen lieben Menschen und du siehst ihn 33 Jahre nicht, freiwillig, weil er einen anderen Dienst macht, einen wichtigen Dienst. So sehr hat Gott uns geliebt. Aber dieser Vater im Himmel, der stellt uns natürlich auch vor eine Frage, nämlich: Wenn ich dein Vater bin, wem vertraust du denn dann? Wem folgst du denn eigentlich nach, wenn ich dein Vater bin? Bist du immer noch verstrickt in dein altes Leben? Setzt du immer noch auf deine eigenen Fähigkeiten, deine Stellung, deine Gesundheit, dein Geld und vieles andere mehr? Ist das deine Ausrichtung? Ist das meine Ausrichtung? Wem vertraust du? Wem folgst du? All diese Dinge, die ich genannt habe, eigene Fähigkeiten, dass ich gut bin im Beruf vielleicht, dass ich Talente habe, mein Ansehen, meine Stellung vor der Gesellschaft, vielleicht im Beruf oder in der Familie, auch meine Gesundheit, auch mein Geld. Machen wir uns klar, all das sind Dinge, die einem zeitlichen Faktor unterliegen. Sie haben keinen Ewigkeitswert. Sie sind nur zeitlich begrenzt und sie werden uns Stück für Stück weggenommen. Du wirst im Alter deine Fähigkeiten verlieren. Du wirst vielleicht auch dein Ansehen verlieren. Du wirst auf jeden Fall deine Gesundheit verlieren. Und manchmal ist es sogar so, dass wir unser Geld verlieren, wenn wir schlimm damit umgehen. All das sind zeitliche Faktoren und manches verlieren wir schon während unseres irdischen Lebens. Wir verlieren es aber auf jeden Fall bei unserem irdischen Tod. Da ist alles Schall und Rauch, da ist alles weggenommen. Und 30 Generationen später kann sich keiner mehr an dich erinnern. Ist euch das klar? Der Grabstein ist weg und keiner kennt euch mehr. Auf wen habt ihr gesetzt? Ihr müsst setzen auf den, der euch kennt. Und zwar der euch kennt bis in alle Ewigkeit. Eure Verwandten werden euch nicht mehr kennen. Ich habe meinen Großvater nie gekannt. Nur aus Erzählungen. Und meine Kinder werden es wahrscheinlich noch weniger wissen, wie der war, was er gesagt hat und was er getan hat. Zeitlicher Faktor. Zeitlicher Faktor spielt im Himmel keine Rolle, denn dort ist Ewigkeit. Also es bleibt die Frage, wem vertraust du und wem folgst du? Irdischen Dingen, die mögen schön sein, ja, und die mögen uns auch von Gott gegeben sein und wir können sie auch genießen. Aber wenn du dich nur darauf verlässt und sie an erste Stelle setzt, dann wirst du irgendwann mal ein Problem haben. Es ist Demut, unsere Fähigkeit oder unsere Unfähigkeit, besser gesagt, unsere Unfähigkeit zu erkennen, dass wir ohne den Vater nichts vollbringen können. Wir können ihm nichts bringen. Alles, was wir ihm bringen, ist, dass wir an Jesus Christus glauben. Kein einziges Werk hat Bestand. Und es ist auch gar nicht notwendig. Klar sollen wir gute Dinge tun, wenn unser Herz angerührt wird vom Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ja, das stimmt. Das fordert sogar die Bibel. Aber es auf die Waagschale zu werfen und zu sagen, jetzt bin ich besser als der andere, weil ich das und das getan habe, das sei fern. In einer kindlich angenommenen Naivität, sich auf den zu verlassen, der für alles sorgt, darin liegt unser größtes Wohl, unser größtes Wohlergehen. Das hat Ewigkeitswert. Alle anderen Dinge unterliegen einem Zeitwert. Und deshalb ist Jesu Warnung so unmissverständlich und furchtbar hart. Das sagt er den Menschen, die ihm am liebsten sind. Das sagt er in Matthäus 18, 2 bis 3, sagt er: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das ist eine harte Aussage. Das sagt er den liebsten Menschen, die ihm nachfolgen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann kommt ihr in den Himmel nicht hinein. Wir müssen werden, die Apostel müssen werden wie ein Kind, naiv. Nicht dumm, naiv. Naiv bedeutet nicht dumm, naiv bedeutet sogar im biblischen Sinne sehr schlau, denn hier steht ja von der Naivität eines Kindes, dem es vertraut, bedingungslos dem Vater. Es setzt ja jede gute Absicht in den Vater hinein. Und unser Vater im Himmel hat gute Absichten mit uns. Wir müssen die Eigenschaften eines Kindes aufnehmen. So wie es in Lukas 48 steht. Und er sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnimmt, also wer die Eigenschaften dieses Kindes aufnimmt, nicht das Kind selbst, was er dahingestellt hat, sondern die Eigenschaften dieses Kindes aufnimmt, in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Klare Aussage. Wir aus uns selbst heraus können nichts tun. Nur mit der Hilfe eines anderen Geistes ist es uns möglich, damit unser sündiges und unser eigensinniges Herz verändert wird. Die Warnung, die Jesus den Jüngern hier ausspricht, beinhaltet aber zugleich die Lösung für uns. Jesus sagt ihnen eigentlich: Ihr könnt es nicht tun und ihr wollt es eigentlich auch nicht. Ihr könnt es nicht tun und euer Herz will es auch nicht. Aber ich kann es, Jesus Christus. Und der Vater im Himmel kann es. Und so deutet sich hier an, was später dann in Erfüllung geht. In Johannes 14, 16 bis 20 steht das, wo die Lösung mit beinhaltet ist. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und sie erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Das ist passiert an Pfingsten. Ein verändertes Herz durch einen Geist, der in sie eingedrungen ist und ihr Herz verändert hat. Sie waren immer noch nicht vollkommen, aber ihr Herz war verändert. Plötzlich war ihnen klar, was Jesus alles gesagt hat in der Vergangenheit, was er alles getan hat. Es ist ihnen wahrscheinlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Deshalb konnte Petrus nach außen treten und konnte diese Rede halten, dieses Evangelium von Jesus Christus, sodass Menschen in ihrem Herzen angerührt waren und 3000 zum Glauben gekommen sind an diesem einen Tag. Was müssen wir tun? Tut Buße. Kehrt um. Folgt Jesus Christus nach. Hier steht, an jenem Tag, das ist in Ausblick auf Pfingsten, an jenem Tag werdet ihr, das ist in die Zukunft gesprochen von Jesus, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich bin in euch. Johannes 14, 16 bis 20. Das war der eine Teil. Eine ziemliche Zurechtweisung. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht so naiv werdet wie Kinder, wenn ihr den Herrn, euren Vater im Himmel, nicht so annehmt, wie Kinder ihren Vater annehmen, dann kommt ihr in das Reich der Himmel nicht hinein. Keiner von euch. Zu den Aposteln gesprochen. Hart. Haben sie es kapiert? Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet der Jünger jetzt das Wort ergreift, der Apostel der Liebe genannt wird. Johannes 13, 23. Er saß beim Abendmahl, Jesus am nächsten, an seiner Schulter. Der Apostel der Liebe, Johannes, stellt nun die Frage, er ergreift das Wort. Er versucht die Exklusivität einer Gemeinschaft der Apostel herauszustellen, indem er sagt, Meister, wir sahen jemand, der in deinem Namen die Dämonen austrieb und wir werden es ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Lukas 9, 49. Das ist sektiererisch. Sektiererisch ist immer dann, wenn ich andere ausschließen will. Ich bin in Sekt abgeschlossen. Ein harter Panzer um mich herum. Ich gestatte keinem da einzudringen. Das schützt Insekten. Daher kommt das Wort. Das ist sektiererisch, was Johannes hier sagt. Wir wollen keinen reinlassen, der dir nicht persönlich nachfolgt. Das sei fern. Und dann haben wir ihn sogar noch gemaßregelt. Nunmehr richtet sich ihr Augenmerk nicht mehr auf das, wer ist der Größte unter ihnen. Vielmehr stellt Johannes hier hervor, dass sie als Gruppe privilegiert sind. Sie sind die Apostel. Sie folgen Jesus Christus persönlich nach. Außerhalb der Gruppe, das sind die anderen. Sie nennen sich zwar Jünger, so wie Johannes hier auch sagt, aber sie haben kein Recht. Sie haben kein Recht, Wunder zu tun. Was fällt diesem Jünger ein, in deinem Namen Wunder zu tun? Wir haben es ihm gewehrt. Wir haben ihm gesagt, tu das nicht. Wir haben es ihm verboten. Und was sagt Jesus? In Lukas 59, wehrt ihm nicht. Denn wer nicht gegen euch ist, also wer auch nicht gegen mich ist, der ist für euch und der ist auch für mich. Markus gibt uns Erläuterung, warum sie mit diesem Verbot, was sie ausgesprochen hatten gegenüber diesem Jünger, warum sie da falsch lagen. Jesus aber sprach, wehrt es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Jesus lehrt sie, dass auch Personen, die außerhalb dieses inneren Ringes der Apostel, dass es auch da Menschen gibt, die mit Hilfe Gottes und mit Zulassung Gottes große Dinge tun. Hätte dieser Jünger Dämonen austreiben können, ohne die Hilfe Gottes? Gott hat es zugelassen. Was gibt es daran auszusetzen? Merkt ihr hier den Neid der Jünger? Sie verbieten es ihm sogar. Gott hat zugelassen, dass dieser Jünger Wunder tut, Dämonen austreibt. Dieser Jünger hat Gott gedient. Ist uns das klar? und er hat Jesus Christus gedient. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Es geht gar nicht zusammen. Der hat sich auf Jesus Christus berufen, als er Dämonen ausgetrieben hat. In dem Moment, wo sich dieser fremde Jünger auf Jesus Christus beruft und damit Dämonen austreiben kann, legt er eigentlich Zeugnis für Jesus Christus und für Gott im Himmel ab. Ist uns das klar? Anders als ihnen, die den Dämon von diesem Knaben, der besessen war, nicht austreiben konnten. Erinnern die sich nicht? Es war ihnen nicht vergönnt. Warum? Sie hatten den Glauben nicht. Dieser Jünger hat aber diesen Glauben scheinbar, denn Gott lässt es zu. Er ist größer im Glauben als sie. Auch wenn er räumlich, persönlich Jesus Christus nicht nachfolgt. Merkt ihr, es kommt nicht auf unsere körperliche Haltung an, sondern es kommt auf die Herzenshaltung an. Dieser Jünger ist in der Herzenshaltung viel näher an Jesus Christus, an Gott, als die Jünger in diesem Moment. Und er erläutert ihnen, dass jede geringe Tat, auch die dieses Jüngers, dass die im Himmel angeschrieben sein wird. Jede geringe Tat, die im Namen Jesu getan wird, ist angesehen im Himmel. Denn in Markus 9,41 schreibt er, das ist die Erläuterung dazu, denn wer euch in einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, also eine kleine Tat, ein Becher Wasser, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Kleine Taten im Namen von Jesus Christus sind im Himmel angeschrieben. Die Apostel hatten diesen Jünger gedemütigt. Ja, sie hatten ihn beleidigt. Und da sich sein Werk, das von Gott getragen worden ist, indem er Dämonen austreiben konnte, hatten sie eigentlich auch den Vater im Himmel gedemütigt und beleidigt. Ist uns das klar? Sie waren es, die das Werk Gottes zum Straucheln gebracht haben, indem sie diesem Jünger verboten haben, weiter diese Dinge zu tun. Sie haben Dinge, die Gott eigentlich eingerichtet hat, zum Scheitern verurteilt. Daher ist die Warnung von Jesus umso härter. Denn er sagt in Markus 9,42, wer einem dieser kleinen, unbedeutenden Menschen, und das sind nicht die Kinder nur gemeint, sondern das sind Gläubige gemeint, Gläubige, die für Jesus Zeugnis abgeben. Wer einem dieser kleinen, unbedeutenden Menschen, die mir vertrauen, zu Fall bringt, also scheitern lässt, für den wäre es das Beste, mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Markus 9,42. Harte Worte. Im Grunde sagt ihr, ihr Apostel, ihr seid es eigentlich wert, dass ein Mühlstein an euren Hals gehängt wird und ihr ins Meer geworfen werdet. Das ist die Warnung. Denn sie hatten einem kleinen, unbedeutenden Jünger die Fähigkeit abgesprochen, die Gott diesem Menschen gegeben hat. Und an dieser Stelle bringt Jesus einen weiteren Aspekt mit ins Spiel. Es geht also nicht nur um Gläubige, sondern es geht tatsächlich auch um Kinder. Es bezieht sich nicht auf Leute, auf Menschen, die neu im Glauben geworden sind, die zum Scheitern kommen können, wenn wir sie falsch behandeln, sondern es geht auch insgesamt um unsere Kinder. Es wird ausgedehnt. Denn hier ist von den Schwächsten, den Kleinsten, den unbedeutendsten Menschen die Rede. Und wer ist das? Das sind die Kinder. Sie sind eigentlich die Schwächsten. Die Warnung Jesu ist unmissverständlich. In Matthäus 18,7 sagt er, und das gilt jetzt für die Welt, die mit den Kindern unachtsam umgeht. Das sagt er, wehe der Welt wegen der Anstöße zur Sünde. Wehe der Welt, die Anstöße zur Sünde gibt. Denn es ist zwar notwendig, dass es Anstöße, also Sünde, gibt. Die wird kommen. Aber wehe dem Menschen, durch den dieser Anstoß kommt. Auf der einen Seite also wehe der Welt und auch auf der anderen Seite wehe dem Menschen, der Anstoß zur Sünde gibt. Anstoß auch zum Scheitern. Ein an Jesus gläubigen Menschen, der vielleicht frisch in den Glauben gekommen ist, zum Scheitern zu bringen oder auch Kinder zum Scheitern zu bringen, wird auf jeden Fall eine gerechte Strafe empfangen. Er wird eine Strafe auf sich ziehen. Aber nicht nur der Anstoß zum Scheitern, zum Beispiel bei Erwachsenen, neu gläubig gewordenen, ist schlimm, sondern auch die Verführung, der Anstoß zur Sünde ist genauso schlimm. Das gilt besonders in Richtung der Kinder. Wie erziehen wir unsere Kinder? Die Strafe für Ungläubige, die ist uns klar. Ungläubige werden in die ewige Verdammnis gehen, weil sie der Welt angehören. Aber auch Gläubige, auch wir, müssen uns davor wappnen, wie wir mit unseren Geschwistern oder unseren Kindern umgehen. Wir werden nicht unser Heil verlieren, das ist uns zugesagt. Aber die Gerechtigkeit Gottes, die wird sich in unserem diesseitigen Leben auswirken und die wird sich auch im nächsten Leben, im ewigen Leben auswirken, indem wir uns selbst, wenn wir uns falsch verhalten, uns um den Lohn bringen, der uns im Himmel bereitgestellt ist. Wir verlieren nicht unser Heil, aber wir verlieren eine Belohnung, die Gott schon bereitet hat. Und du bringst dich selber darum, weil du dein Kind oder einen Gläubigen zur Sünde verleitest, zum Scheitern verleitest. Das Augenmerk, so lesen wir es bei Matthäus, liegt hier bei dem Blick auf die Kinder. Denn Matthäus schreibt, was Jesus gesagt hat, seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Ist uns das klar? Allezeit, keine Sekunde. Da besteht eine Verbindung. Ja, Jesus sagt hier eigentlich, Kinder haben einen Schutzengel. Aber nicht so einen Schutzengel, wie wir uns das manchmal vorstellen. Auch das mag es geben, dass Gott Kinder ganz einfach vor Unfällen und vor Schäden bewahrt. Ja, aber der Schutzengel, von dem hier die Rede ist, ist ein ganz anderer. Er ist derjenige, der ständig in Kontakt mit Gott ist. Der auf der einen Seite dieses Kind sieht und meldet nach oben zu Gott, was diesem Kind angetan wird. Ist es gut oder ist es schlecht? Und je nachdem, wer etwas Gutes oder etwas Schlechtes, der muss dafür unter Umständen dafür die Gerechtigkeit Gottes empfangen. Die Engel berichten allezeit Gott, ob es Menschen gibt, die Kinder zum Straucheln bringen. Was tun diese Menschen, die Kinder zum Straucheln bringen? Straucheln bedeutet hier, die Kinder von Gott wegbringen. Sie nehmen Gott das weg, was ihm gehört. Ihm gehören alle Menschen, auch die Schwächsten besonders in besonderem Maße. Und wenn dann Menschen kommen, die Kinder Gott wegnehmen, dann machen sie das Übelste von allem, nämlich sie stehlen Gott etwas. Sie verführen Kinder zu einem nichtgläubigen Leben. Denn was sagt Gott? Was sagt Jesus Christus? Matthäus 18, 14, da steht: So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Ist uns das klar? Der Wille Gottes für die Kinder ist, dass keines dieser Kinder verloren geht. Durch was gehen Kinder jetzt verloren? Indem wir als Eltern, Verwandte, Großeltern falsche Dinge tun. Sie nicht mit Gott bekannt machen. Es unterlassen, sie mit Gott bekannt zu machen. Das ist schon das Vergehen. Das liegt auf Menschen. Wenn Eltern dort versagen, dann kann Gott trotzdem etwas Großes machen, indem er dieses Kind später auch noch rettet. Ja, dass es zum Glauben kommt. Das bleibt ungenommen und das ist auch Gott anbefohlen. Aber welche Schuld lade ich als Eltern oder als Großeltern auf mich, wenn ich das Kind nicht an ein Glaubensleben mit Jesus Christus heranführe? So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Gott möchte keines dieser Kinder verlieren. Was tun wir? Merkt ihr, welche Verantwortung wir haben? Welche Verantwortung uns Gott in uns hineingelegt hat? Warum tut er das? Weil er uns auserwählt hat. Wir sind anders als die Welt. Wir sollen anders sein als die Welt. Wir haben Acht und wir müssen Acht haben auf unsere Kinder. Wir müssen Acht haben untereinander. Wir müssen Acht haben auf neu in den Glauben gekommene Geschwister. Habt Acht aufeinander. Das sind diese Einandergesetze, die wir alle kennen. Über 30. Einander, das ist das Wichtige. Er lehrt uns, wie wir miteinander umgehen sollen. Und wie wir mit denen umgehen sollen, die schwächer sind als wir. Deshalb muss unser notwendiger, wichtiger Wille sein, nicht der irdischen Welt zu entsprechen. Die ist anders. Sondern wir müssen dem gefallen, der uns für die Ewigkeit zubereitet hat. Jesus sagt in der Bergpredigt, in Matthäus 5, 13, ihr seid das Salz der Erde. Das sagt der gläubigen Menschen, das sagt er uns. Ihr seid nicht von dieser Welt. Ihr seid anders als diese Welt. Ihr seid das Salz, das Wichtigste auf dieser Erde. Ihr würzt das, was alles um euch herum ist, wie Salz würzt. Ihr macht haltbar. Salz macht haltbar. Salz macht auch durstig, nämlich durstig nach Jesus Christus und nach Glauben, nach Gott. Das sind die Eigenschaften von Salz. Und das sagt Jesus in der Bergpredigt: ihr Jünger und auch wir sind das Salz der Erde. Ich wünsche uns allen, dass wir uns bewusst machen. Und immer wieder aufs Neue. In welcher Verantwortung wir alle stehen. Ja, so wie die Apostel herausgerufen sind, so sind wir als Gläubige an Jesus Christus auch herausgerufen. Aber wir haben auch Verantwortung. Und Jesus und auch Gott wird diese Verantwortung uns irgendwann mal vor die Füße legen und sagen: Was hast du getan? Wie hast du dich verhalten? Warst du selbstsüchtig oder warst du demütig? Hast du Verantwortung übernommen in der Gemeinde für die Schwächsten? Hast du Verantwortung übernommen in deiner Familie für deine Kinder? Wie gesagt, wir verlieren unser Heil nicht. Das ist von Jesus. Das hat Jesus getan. Aber die Verantwortung liegt trotzdem auf uns. Und jeder, der dieser Sache nicht folgt, der betrügt sich eigentlich um einen gerechten Lohn, der bereitgehalten wird im Himmel für einen jeden von uns. Das wünsche ich uns, dass wir immer wieder uns bewusst machen, in welcher Verantwortung wir vor Gott und vor Jesus Christus stehen. Amen.